wurde, diesen Gottesdienst zu halten, hat man mir strikte Weisungen von oben gegeben. Hör mal zu, du stehst da das erste Mal auf der Kanzel vor der Gemeinde. Die Gemeinde kennt dich zwar, wenn du mal vorgesungen hast mit oder wenn du was gelesen hast, aber so mit Predigt, naja, belaste die Leute mal nicht zu sehr. Halt dich mal kurz und bündig und mach nicht zu viel, dass die Leute dabei nicht einschlafen. Ich habe mich also versucht, ein bisschen daran zu halten, habe mir das Losungsbüchlein geholt, habe meinen Text durchgelesen und habe irgendwie gemerkt, das steht irgendwie im Missverhältnis zu dem, was mir von oben gesagt wurde. Denn der Text, den ich heute zu bearbeiten habe, ist sowas wie ein theologischer Hammer. Da steckt so viel drin, ich könnte Ihnen also 2-3 Stunden darüber erzählen. Ich denke nicht, dass Sie das gerne wollen. Deswegen habe ich versucht, mich kurz zu fassen. Unser Text, der heute vorgeschrieben ist, steht im Matthäusevangelium, Kapitel 25, falls jemand eine Bibel dabei hat. Die Verse 1 bis 13. Dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe. Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen, dann reicht es weder für euch noch für uns. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ich weiß nicht, ob Sie in dieses Traktat schon mal reingeschaut haben, das nachher am Friedhof verteilt werden soll. Ich soll von Frau Brandt auch noch mal sagen, es werden noch Leute gesucht, die da mit verteilen. Ich weiß nicht, ob Sie da schon mal reingeschaut haben. Es liegt ja schon längere Zeit draußen aus. Das Blatt handelt von einem Spruch, der auf einer Autobahnbrücke stand. Wer schneller lebt, ist eher fertig. So stand das da. Wer schneller lebt, ist eher fertig. Das muss man sich erstmal so ganz lange auf der Zunge zergehen lassen. Das macht mich so betroffen, dass ich auch nach mehreren Minuten, in denen ich nachdenke, kaum die Worte finde, um das auszudrücken, was da so in mir drin vorgeht. Ich denke da zum Beispiel an Schularbeiten früher, an Zimmer aufräumen, an Geburtstage, Kindergeburtstage, an denen man frisch aufgepäppelt und frisiert wurde und dann irgendwelche Tanten und Onkels empfangen musste, die einem dann feuchte Küsse gaben. Und später musste man dann brav und artig am Tisch sitzen und musste mit diesen Tanten und Onkels, die es ja sicher lieb meinten, aber dann musste man da sitzen und ganz brav Kuchen essen. Und erst wenn man den ganzen Ramsch aufgegessen hatte, dann durfte man endlich spielen gehen. Wenn ich da etwas schneller gemacht habe, schneller gearbeitet habe, schneller aufgeräumt habe, schneller gegessen habe, obwohl es dann natürlich wieder hieß, schling nicht so, dann hatte ich etwas Schreckliches überstanden, etwas Unangenehmes. Gerade was das Aufräumen betrifft, hatte meine arme Mutter doch arg zu leiden. Wenn man etwas Unangenehmes hinter sich bringt, kann man endlich wieder frei atmen. Dann hat man was geschafft. Bleibt die Frage, ist das mit unserem Leben auch so? Sollte man denn versuchen, sein Leben so schnell wie möglich nur hinter sich zu bringen? Wenn ich mir so einige Leute in meinem Alter angucke, wenn ich Talkshows im Fernsehen sehe, wenn ich Interviews höre oder die Zeitung aufschlage, dann scheint es manchmal so. Ist denn unser Leben so wenig wert? Ist es denn so unangenehm, dass wir da durchhasten müssen? Dass wir so schnell wie möglich es hinter uns bringen sollen? Ich weiß nicht, in was für einer Situation Sie heute hier sind. Vielleicht sind Sie bedrückt, mutlos, kraftlos, vielleicht krank. Vielleicht haben Sie gerade einen schweren Schicksalsschlag hinter sich, eine schwere Zeit, ein schweres Kreuz zu tragen. Enttäuschung. Dann mag ich diese Art der Gedanken verstehen. Aber darf man denn dieses Prinzip auf das ganze Leben übertragen? Gibt uns denn unser Text, den wir heute vorgeschrieben haben, gibt uns der überhaupt Antwort darauf? Letzteres werden Sie wahrscheinlich bejahen, denn die Leute, die da oben auf den Kanzeln stehen, gerade heutzutage, die schaffen es ja aus allen Texten, alles nur erdenklich Mögliche rauszulesen, ob das da nur drin steht oder nicht. Gerade heute. Wie gesagt, ich sollte mich kurz halten. Ich habe drei Punkte rausgesucht. Deswegen möchte ich meine Predigt in drei grobe Teile unterteilen. Erstens, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Das ist ein Spruch, der viele Menschen umhaut. Jesus kommt wieder. Das ist doch Wahnsinn. Wenn es überhaupt diesen Jesus gab, dann ist er seit 2000 Jahren tot. Dann wird er Schwierigkeiten haben, hier wieder herzukommen, hier wieder zu erscheinen. Die Auferstehung, das ist zwar eine ganz nette Geschichte, die alten und kranken Leuten irgendwie Mut macht und sie vertröstet, aber das ist doch nichts für einen aufgeklärten Menschen. Das ist doch nichts für das Zeitalter der Wissenschaft. Für einen modernen, aufgeklärten Menschen ist das alles nichts, sagen viele Menschen. Und dennoch ist es wahr. Und dennoch und trotz alledem. Und dennoch hat unser Herr den Tod überwunden. Und das nicht nur in den Köpfen irgendwelcher in Ekstase geratener oder betrunkener Jünger, sondern leibhaftig, erfahrbar, reell. Jesus lebt und er wird zurückkehren. Ach, ihr Christen mit eurem strafenden Gott und eurer Angstmacherei, euer Gott, der ergötzt sich doch richtig daran, die Leute zu richten. Nee, so einen Gott brauche ich nicht. Höre ich ganz oft, auch bei uns auf der Uni. Ich frage Sie und euch, wo steht das hier in unserem Text? Hier steht, sie warteten auf ihren Bräutigam. Nun ja, es mag sein, dass heute die Bräutigamme zum Teil auch nicht mehr das sind, was sie sein sollten oder was sie mal waren. Aber wie viel Liebe steckt denn eigentlich in diesem Wort? Bräutigam. Ich jedenfalls heirate nicht einfach irgendjemanden, der da so gerade auf der Straße läuft oder so. Jesus kommt doch wieder als liebender, als umsorgender Bräutigam. Die Braut, seine Gemeinde, wir alle, ist fein herausgeputzt und wartet auf diesen Tag. Vielleicht ein bisschen mit Angst erfüllt, aber doch voller Erwartungen. Voller Hoffnung und voller Spannung und vor allen Dingen voll innerer Freude. Es soll doch ein fürs Leben entscheidendes und veränderndes Ereignis sein, die Hochzeit. Etwas Tolles, etwas Wunderbares. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie sie auf den Herrn warten? Ist es ein, naja, ganz nett, kommt er halt, ja. Oder ein, oh ja, Gericht, super, boah, da kriegen die Müllers oder Meyers neben einen kräftig eins auf die Mütze, super, toll. Oder ist es ein, danke Herr, dass du die Welt so liebst. Danke, dass du sogar dem Bösen eine Chance gibst. Danke, dass du uns nicht aufgibst und fallen lässt, obwohl wir doch auch alle so böse sind. Danke, Herr, dass du wiederkommst, die Welt rettest. Leid und Tränen, wir haben es vorhin gehört, Leid und Tränen vernichtest. Jesus kommt wieder. Zweitens, das Leben ist lebenswert. Der Bräutigam ist angesagt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann er kommt. Sie werden wahrscheinlich alle den Spruch Konrad Adenauers kennen. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Haben Sie diesen Spruch schon mal näher beleuchtet? Näher betrachtet, hinterfragt? Ich denke da zum Beispiel an den überzeugten Kommunisten, dessen ganzer Lebensinhalt das System war. Alles, für was er gelebt hat, war dieses System. Man mag halten davon, was man will. Und er musste dann mit ansehen, wie das zusammenbrach. Der musste sehen, wie alle seine Ideale, seine Ziele, seine Wünsche wie vom Winde verweht wurden. Ich denke da an den jungen Mann, dessen Freundin mit einem anderen durchgebrannt ist, kurz bevor sie zusammenziehen wollten. Die Freundin, sein Lebensinhalt, weg. Ich denke da an die junge Frau, die sich durch Schule und Uni förmlich durchkämpfte. Sowas gibt es ja heute noch. Das sind ja nicht alle Studenten so faul. Aber es gibt halt noch Leute, die müssen kämpfen. Die müssen wirklich um jeden Schein, um alles. Die müssen, damit sie Seminare machen können, damit sie Praktika machen können. Das ist ein Kampf. Und der kostet Energie. Und dann ist sie fertig und muss sehen, dass es in ihrem Beruf keine Zukunft gibt. All ihre Ziele, ihr Traumberuf, alles, wofür sie gelebt hat, wofür sie ihren Einsatz gegeben hat. Keine Zukunft. Sie alle hängen sich an Ideale, an Versprechungen, an Ziele, die vergänglich sind. Oh, wie schlecht ist doch diese Welt. Und wie schlecht sind doch die Menschen, die darauf wohnen. Da fragen sich sicherlich viele, gerade heute am Ewigkeitssonntag, gibt es denn einen Sinn? Gibt es denn einen Sinn, dass ich mich abkämpfen soll, mein Leben lang, durch dieses Leben durchkämpfen und wühlen muss, um wieder neue Enttäuschungen zu erleben, neue Rückschläge zu erleben, um wieder am Boden zu sitzen und nicht zu wissen, wie es weitergeht? Muss denn das alles sein? Ja, Leute, ja. Ich möchte es förmlich hinausschreien in die Welt. Jesus wird hier mit einem Bräutigam verglichen. Fangen wir mal beim Banalsten an. Jesus kennt dich. Nicht persönlich. Und Jesus liebt dich. Und ich denke, heutzutage heiratet niemand jemanden und lernt erst neben dem Pfarrer kennen, aha, das ist meine Frau, schön, hallo, ich bin der Jürgen. Jesus kennt uns. Es gibt also niemanden, der zu unbedeutend, zu klein, zu hässlich, zu dick oder zu sonst irgendwas ist. Den gibt es nicht. Jesus kennt dich und liebt dich persönlich. Das ist toll. Jesus liebt dich ganz, ganz fest. Und er schafft Veränderung. Frag doch mal die Geschwister, die schon verheiratet sind oder verheiratet waren, was die Hochzeit denn für Veränderungen mit sich gebracht haben. Nicht nur positive, das mag ich wohl zugeben, aber immerhin Veränderungen. Es war ein völlig neuer Lebensabschnitt, den man angefangen hat. Was völlig Neues, was völlig anderes. Man ist plötzlich füreinander da, immer. Man wohnt ja auch zusammen. Oder man sollte zumindest füreinander da sein. Man kann miteinander leben. Man kann sich gegenseitig helfen. Zusammen leiden und zusammen Freude empfinden. Und das Schöne daran ist, Jesus lässt dich nie im Stich. Jesus enttäuscht dich nie. Es mag sein, dass Gott manchmal Wege geht, die wir nicht verstehen. Es mag manchmal sein, dass wir ins Zweifeln kommen. Dass wir sagen, das kann doch nicht von Gott sein, mir geht es jetzt schlecht und ich habe nicht das Gefühl, dass er da ist, dass er mir die Hand reichen will und mir helfen will. Solche Zeiten mag es geben, aber ich denke, das ist auch in der Ehe so. Dass man manchmal denkt, wie kann der oder die nur, darf nicht vergessen, wie viel mehr ist denn Jesus als wir Menschen. Jesus liebt uns. Er lässt uns nie im Stich. Er enttäuscht uns nie. Jesus ist der Bräutigam und er will dich. Du sollst Teil seiner Gemeinde sein. Dich will er lieben, verwöhnen, begleiten. Jesus schenkt dir ein neues Leben, ein sinnvolles Leben. Das Leben ist lebenswert. Drittens, sei nicht töricht, habe ich das überschrieben. Da machen sich 10 Jungfrauen auf den Weg, um ihrem Bräutigam entgegenzugehen. Ich will mich jetzt nicht über Emanzipation auslassen oder über die Monogamie. Das ginge doch gar nicht, dass da 10 Frauen einem Bräutigam entgegenlaufen. Ich denke, das ist hier nicht der Punkt. 5 Frauen, so heißt es, sind töricht. Sie lassen das Öl für ihre Lampen zu Hause. Die müssen ja wirklich schön blöd gewesen sein. Völlig gedankenlos. Es ist doch von vornherein klar, dass ihre Mission schief gehen muss. Ich meine, das sagt uns der Menschenverstand. Die haben Lampen, aber kein Öl. Wie wollen die dem da Licht leuchten? Das hatte doch alles keinen Sinn. Und nun sage ich von hier oben, diese 5 Jungfrauen sind wie ein Spiegel. Wie ein Spiegel, den die Bibel direkt vor uns hinstellt. Wir können uns da also drin sehen. Pah, was sollen denn die Jungfrauen mit uns zu tun haben? Das denken sie vielleicht schon. Uns, wir sind doch nicht töricht, wir sind ja nur nicht so dumm. Die Frauen hier sind gedankenlos. Sie schlafen ein. Und als der Bräutigam dann auf einmal kommt, ist die Panik groß. Und dann rennen sie zu den Klugen hin und sagen, gebt uns mal was von eurem ab, ihr habt doch. Und die Klugen sind zum Glück klug und geben ihnen eben nichts ab, weil es dann für alle nicht reichen würde. Und das wäre dann ja eine schöne Hochzeit, wenn überhaupt keine Braut mehr da wäre. Die Frauen, diese törichten Jungfrauen, versuchen nun zu retten, was eben noch zu retten ist. Aber, das heißt es in unserem Text, es ist zu spät. Es ist einfach zu spät. Die Tür ist zu, die Hochzeit hat angefangen und der Bräutigam sagt, nö, ich kenne euch nicht. Es ist zu spät. Michail Gorbatschow, der sicherlich kein Christ ist, nehme ich an, griff dies so ungefähr auf, indem er sagte, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Jesus ist nun seit fast 2000 Jahren unter uns Menschen. Er hilft, er rettet, heilt, heute wie damals. Das kann man erleben. Und er verspricht, ich komme wieder als Friedensfürst. Ich richte die Welt. Und dann regiert Friede und Liebe. Das ist auch 2000 Jahre her fast. Seitdem sehen und suchen die Menschen krampfhaft irgendwelche Zeichen, ob es denn nicht bald so sein müsste. Ja, es ist sicherlich bald soweit. Das sagen die Leute seit 2000 Jahren. Irgendwas gab es ja immer. Aber auf der anderen Seite, es macht sich auf der einen Seite diese Spannung breit. Und gerade in unserem Jahrhundert, die Sekten boomen also bis zum geht nicht mehr, weil ja alles so endzeitlich ist. Ich will nicht sagen, dass er nicht morgen vor der Tür stehen kann. Es steht in der Bibel, zum einen, ja, Herr, komme bald, und zum anderen, wir wissen weder Tag noch Stunde. Aber auf der einen Seite suchen die Leute krampfhaft nach Dingen, krampfhaft nach Kriegen, Seuchen und alles, was in der Bibel vorhergesagt wird. Aber im gleichen Zug, wo sie das tun, macht sich etwas anderes breit. Eine gewisse Trägheit. Nun, jetzt, hier, ist er ja nicht da. Und wer weiß, wann er kommt? Wer weiß, ob er überhaupt kommt? Hat er uns vielleicht schon vergessen? Dies gibt eine Einstellung der Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen zum Beispiel. Gleichgültigkeit gegenüber unserer Gemeinde. Und nicht zuletzt Gleichgültigkeit gegenüber uns selbst. Und so dämmern wir dann in unserem Christendasein dahin, tun tausend Dinge, die uns wichtig erscheinen, und wenig, was eigentlich wichtig ist. Jonathan Böttcher, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, ein großer christlicher Liedermacher, drückt es in einem Lied sinngemäß so aus. Wenn Jesus irgendwann vor dir steht, dann wird er dich fragen, ob du auch Grund und nicht nur viele Gründe hast. Ich könnte jetzt mindestens 2 Stunden hier oben über dieses Thema reden, aber ich glaube, jeder hat da oben in seinem Gedankengebäude selbst eine ganze Menge, was da rattert. Und außerdem strebe ich den Beruf des Pfarrers an und nicht des Showmasters. Deswegen will ich nicht gleich anfangen mit dem Überziehen der Predigtzeit natürlich. Wir alle, jeder von uns, wir verstricken uns doch in unseren Alltag immer mehr. Unser Alltag ist das, was wichtig ist und was wichtig wird. Alles, was wir da so rundherum tun. Aber das Öl für die Lampen, nämlich das, was Jesus uns aufgetragen hat, was wichtig ist für unser Heil, das lassen wir zu Hause. Und wir vergessen es nicht nur, wir legen es auch bewusst weg. Oft. Die tägliche Bibellese zum Beispiel. Zeit zur Mission. Zeit für Gebet. Zeit, um sich in der Gemeinde zu engagieren. Na, das muss warten. Ich habe Familie zu Hause, ich habe eine Frau zu Hause, ich muss arbeiten gehen und komme abends müde nach Hause. Nee, da bleibt nun wirklich keine Zeit für mich übrig. Und Bibellese, nee, da schlafe ich dann abends ein und morgens komme ich sowieso nicht aus dem Bett. Das geht also nicht. Und in der Gemeinde, ich gehe ja schon jeden Sonntag in Gottesdienst, da ist also mein Reservoir mehr als erschöpft. Ich habe keine Zeit. Sehen Sie, und genau da liegt unser Problem. Genau da lassen wir, jeder Einzelne, das Öl zu Hause. Gebet. Gebet ist der direkte Draht zu Gott. Gebet heißt, ich spreche direkt zu meinem Herrn und Heiland. Und dafür soll ich keine Zeit haben? Bibellese, genau das Umgekehrte. Gott spricht mit uns und dafür habe ich keine Zeit? Auf der einen Seite beklagen wir uns, dass Gott so wenig in unser Leben eingreift. Dass wir oft in Situationen hängen und das Gefühl haben, da ist keiner da, der uns hilft. Aber auf der anderen Seite, was tun wir denn dafür? Die 5 törichten Jungfrauen, die werden ganz schön sauer gewesen sein. Als sie da vor der Tür standen und wurden nicht mehr reingelassen und die Hochzeit war geplatzt. Und so geht es uns auch oft. Wir sehen dann nur noch unsere eigene Situation, unser eigenes Leid. Und denken überhaupt gar nicht daran, Mensch, Sind wir daran vielleicht selbst schuld? Wo bleibt denn Gott in meinem Leben? Kommt der da nicht oft zu kurz? Alles ist in unserem Leben wichtig. Aber wo ist Gott? Müssen wir nicht zum Teil Angst haben, dass wir auch zu spät sind? Dass wir dann schnell, wenn er denn irgendwann vor uns steht, dass wir dann schnell noch in den Laden rennen müssen? Dass wir dann schnell nochmal die Bibel durchlesen müssen, damit wir überhaupt wissen, wer dieser Jesus ist, der da auf einmal vor uns steht? Müssen wir nicht Angst haben, dass es irgendwann zu spät ist? Seid nicht töricht. Ich fasse zusammen. Ja. Erstens, Jesus kommt wieder. Du darfst hoffen. Du darfst warten. Du darfst dich freuen. Jesus will dich und liebt dich. Das ist das Entscheidende. Jesus liebt dich. Bekenne dich zu ihm. Werde Teil seiner Gemeinde. Dann kannst du dich freuen. Das verspreche ich dir. Zweitens, das Leben ist lebenswert. Jesus gibt auch deinem Leben Sinn. Er nimmt die Angst vor dem Tod, denn er hat den Tod überwunden. Jesus schenkt Veränderungen, die dich prägen. Das ist die Gefahr dran. Wer Jesus aufnimmt, der läuft Gefahr, dass er eine Kehrtwendung macht, 180 Grad. Jesus will alles mit dir teilen. Freude und Leid, alles mit dir erleiden und alles erdulden. Alles. Denn er liebt dich, wie ein Bräutigam seine Braut liebt. Drittens, sei nicht töricht. Verschlafe nicht dein Heil durch deinen Alltag. Lasse dein Leben vor allen Dingen nicht schleifen. Viele Leute stellen sich das ja so vor. Ich habe jetzt Jesus, der ist da. Jetzt setze ich mich auf die Straße, mache überhaupt nichts mehr und das wird alles schon werden. Sorget nicht, denn für euch wird gesorgt und so weiter. Nee, das will er nicht. Lass dein Leben nicht schleifen. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Damit du nicht Gefahr läufst, hinterher zu hinken. Das Himmelreich naht. Sei wachsam. Amen.